Friedel kam zu uns, da wo wir untergebracht waren, und wir haben Gemeinschaft gehabt mit seiner Frau und einer meiner Töchter. Und das ist übrigens nicht meine Tochter, das ist meine Frau. Ich habe drei Töchter und eine Frau und die ist jetzt die kleinste. Aber, und dann haben wir zusammen geschwätzt, so ungefähr 2 Stunden. Und jetzt, als wir hier kamen und auf die Bilder meine Tochter Friedel und Marianne gesehen haben, die sagte, viele Grüße an den fröhlichen Pastor. So hat sie gesagt, wirklich so ein fröhlicher Mensch, Pastor nicht in Zitronensaft getauft, sondern in Fröhlichkeit getauft, habe ich noch nie gesehen. Also unglaublich, oder? ja, wir kommen aus Bulgarien, wir sind Pastoren dort, wir leiten persönlich jetzt 3 Gemeinden, aber insgesamt 15 haben andere mit Gemeindeleiter. Und wir genießen das Leben mit Jesus und wir versuchen, wenn ich so jung werde eines Tages wie er, möchte ich genauso fröhlich sein. Genau. Genießen das Leben mit Jesus, weil Jesus gibt uns Genuss. Und wir wollen bis tiefsten Alter fröhlich und fruchtbringend sein. Und das sehe ich auch in der Schweiz. So viele ältere Menschen, die fast 90 sind, sind immer noch spritzig und locker und fröhlich. Das kann ich nicht von meinen Heimatleuten sagen, die die ganze 50 Jahre Kommunismus miterlebt haben und hart gearbeitet haben. Die sind ganz anders jetzt. Aber man muss auch an Gott dafür danken bei euch, weil ihr habt nicht einen kämpfenden Atheismus gehabt, wie wir in Bulgarien. Also alle, überall, wo Kommunismus ist und auch eine andere Religion, da gibt es Wüste. Aber da, wo Menschen den wahren Gott anbeten und glauben, da gibt es Leben. Ja. Weil warum habe ich jetzt rot? Es wird sich verändern, ne? Halleluja. Und das ist deswegen, weil Gott des Himmels gibt uns Erfolg und gibt uns Segen. Ihr lieben Geschwister, ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, weil wir feiern jetzt Erntedankfest. Und in Jakobus 1,17, der himmlische Vater, Gott wird hier als Vater anerkannt, wird Folgendes gesagt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Himmels Lichter. Und so weiter. Aber jeden guten Geschenk, jede gute Gabe, die du empfängst in deinem Leben, diese Naturfrüchte, die Gott gibt, aber auch dein Ehepartner in deinem Leben, deine Ehefrau oder dein Kind oder deine Arbeit oder deine Arbeitslohnerhöhung, alles, was du bekommst, betrachte es als ein Gnadengeschenk vom Papa. Es ist nicht wegen deiner Klugheit, dein IQ-Test oder deine Einsatz, sondern weil der Papa dich liebt. Ja. Gott benimmt sich uns gegenüber nicht als ein herrschender Gott, sondern als Vater und er weiß, gute Gaben zu schenken. Ja. Vor nicht mal 2 Monaten sind wir mit meiner Frau Großeltern geworden. Könnt ihr euch mal vorstellen? Wow. So jung alt, nein. Aber wirklich, wir sind Großeltern geworden und wir sehen jetzt das kleine Baby wie eine Frucht Gottes. Und wir sagen, my goodness, Gott ist so gut. Aber er ist gut in jedem Bereich. Auch die Geistestaufe, auch die Gaben des Geistes, auch die Heilung ist eine Gabe Gottes. Und Gott wirkt in unserem Leben wie ein Vater. Aber er weiß, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir manchmal vergessen, und wir stellen die Frucht in den Mittelpunkt, die Gabe, das Geschenk und nicht der Geber. Ja. Das machen wir so oft Menschen. So oft machen wir das. Und deswegen Gott hat seinen ersten Sohn Israel noch im tiefsten Alten Testament ein folgendes Gebot gegeben, also eine Ermahnung oder eine Anweisung, damit sie diese Fehler nicht machen. Weil schließlich möchte er sie segnen. Ich lese kurz vor von 5. Mose, Kapitel 8, Vers 11. Und hier sagt Gott, achte darauf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Missachte nicht seine Gebote,
Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebe. Und jetzt Vers 16. Weil Gott ist der, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen, um zu erproben, um dir schließlich Gutes zu tun. Wir brauchen das wirklich. Es gibt etwas in uns, was Gott einfach entfernen kann. So eine Mischung, ein weltliches Touch, damit wir in Reinheit vor Gott kommen. Und deswegen hat er ihnen Manna gegeben. Weil Stolz, Arroganz, abgehoben sein, das hindert die himmlische Segen. Und das wollte Gott von ihnen entziehen. Weil Demut, ich lese eine Hammer-Bibelstelle, Sprüche 22,4, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Herrlichkeit und Leben. Also könnt ihr euch vorstellen, alles, was der Prosperity-Lehre uns verheißt, ist in Demut und der Furcht des Herrn inbegriffen. Brauchen wir das andere? Nein, weil es schon da. Wenn wir richtig demütig vor Gott leben, und genau das wollte er mit Israel machen, der ganze Stolz, Arroganz, Abhebenheit einfach wegziehen, damit ein demütiges Lifestyle, Herzen haben, damit letztendlich sie segnet. Das ist keine Strafe, es ist eine gnadenwirkende Kraft Gottes. Ja. Wisst ihr, die Gnade Gottes erzieht uns. In meiner aber in meiner bulgarischen Übersetzung heißt, die Gnade Gottes lehrt uns. Die Gnade Gottes lehrt uns. Und Gott hat die Israeliten gelehrt. Ich lese das kurz vor. 2. Titus 2, 11, 12, da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, sogar heißt auf Deutsch, oder lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der letzten Weltzeit. Die Gnade Gottes im Neuen Testament lehrt uns heute. Damals, das was wie eine Strafe Gottes war, das Gleiche jeden Tag, 40 Tage lang zu essen, war ein Gnadenwerk Gottes. Damit die Israeliten, die Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakobs, gesegnet werden. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Und du sollst nicht denken, deine Kraft, deine Stärke, meine Hand haben diese Reichtum erworben. Bitte denk nicht so. Sei nicht so auf diese Gedankengut ausgestreckt, sondern das ist nicht die Wahrheit. Ich kenne viele Menschen in Bulgarien, die natürlich 50 Jahre Kommunismus, Glaube ist weg. Und die sagen, hey Leute, die Hände, diese Hände, wenn die nicht da wären, und was passiert, wenn Krankheit kommt? Was passiert, wenn ein Ungewitter kommt oder ein Brand in unsere Gegend südlich von Europa, Griechenland, Bulgarien, auch Türkei, auch Rumänien? Da gibt es so viele Waldbrände. Kürzlich in Alexandropolis, in Griechenland, da waren wir als Gemeindecamp, haben wir dort gemacht, in diesem Sommer, bis nur 1-2 Kilometer von unserem christlichen Camp war alles anderes verbrannt. Gott hat den Kampf geschützt. Was passiert, wenn sowas kommt? Wenn wir auf das oder auf unsere Versicherungsgesellschaft orientiert sind und nicht auf den Schöpfer, der alles in seine Hand hält. Und er gibt uns eine, weil er uns erzieht, der gerechten Art und Weise, Denkweise. Und er sagt, denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er den Bund hält. Das war damals. Er hat ihnen Fähigkeit, Intelligenz, Ideen für Millionen, Klugheit, neue Türen geöffnet, neue Pfaden geebnet, damit sie an Reichtum kommen können. Das hat er gemacht, der Gott Abraham, Jakobs und Isaaks. Er, die sind gesegnet damals in dieser Bündnisbeziehung. Und sagt, ja, aber ich lebe nicht in dieser Bündnisbeziehung. Du lebst in der vollkommensten Bündnisbeziehung des Neuen Testaments. Du bist gesegnet genauso auf diese Weise. Und erwarte von deinem himmlischen Vater, dass er dir neue Business-Ideen schenkt, neue wirtschaftliche Methoden, etwas zu entwickeln, neue Produkte zu pflanzen, neue Sachen zu entdecken. Weil er gibt uns Kraft, Reichtum zu erwerben. Und trotzdem nicht auf den Reichtum zu schauen, festzuhalten, sondern an den Geber. Wir erheben unser himmlischer Vater an diesem Tag, der uns alles gegeben hat. Alles ist geschenkt. Alles ist zugefallen von Gott. Alles, jede gute Gabe kommt vom Vater. Und dadurch werden wir gesegnet, reichlich beschenkt. Und wir können jeden Tag in diesem Segen leben und ernten. Und nie in unserem Leben wird ein dürres Zeit geben, wenn wir von seiner Hand leben, nicht aus unseren Händen heraus, sondern aus seiner Hand. Halleluja. So lebt man in ein reiches Land, so lebt man aber auch in ein armes Land. Leute, wir sollen alle Zeit angewiesen sein an den himmlischen Vater, der uns jede gute Gabe schenkt. Erwarte es in der Schule, gute Noten. Erwarte auf die Arbeit Förderung oder, wie sagt man, ein anderes Wort für Förderung. Höhere Position, Beförderung, genau. Und in jeder Hinsicht, nicht nur die Ernte auf dem Feld. Jetzt, das Leben ist viel anders gestaltet, aber der Prinzip Gottes bleibt. Jeden guten Frucht kommt von Gott. Amen. Und ich möchte euch heute Morgen auch eine andere Art von Gabe Gottes, Geschenk Gottes repräsentieren. Und das ist eine ganz wichtige Sache meines Erachtens. Wie lebe ich in der Ruhe des Herrn? Das ist Gabe Gottes. Die Menschen in unserem Zeitalter sind gestresst. Die sind manchmal deprimiert. Deswegen die Psychologen sind voll mit Arbeit, überlastet mit Arbeit oder die psychische Krankenhäuser genauso. Ich kenne so einen Freund, einen Pastor in Winterthur, er arbeitet in so einer psychischen Klinik. Da ist rappenvoll, nicht mit Ratten, mit Menschen. Rappenvoll mit Menschen. Warum? Weil die heutige Krankheit, das größte Problem der Menschheit ist, dass sie keine Frieden mit sich haben. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir keine Frieden mit Gott haben. Wenn wir keine Frieden mit Gott haben, da können wir nicht erwarten, dass wir Frieden mit uns selbst haben. Und noch weniger mit anderen Mitmenschen. Mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinem Pastor sogar, egal wie fröhlich er ist, oder? Kommt drauf, wie ich gestrickt bin. Ob ich auch in Zitronensaft getauft bin. Und das oft passiert. Und das hat mit dem Zitronensaft nichts zu tun, sondern mit einer unruhigen Seele. Und das passiert, weil wir nicht Ruhe in unserem Leben haben. Und Gott verspricht uns Ruhe. Nicht nur eines Tages, wenn wir sterben, sondern jetzt. Es ist ein göttliches schützende Programm. Ein göttliches geistliches Schutzprogramm und Wiederherstellung für Geist, Seele und Leib. Während wir leben, während wir Gott dienen. Gott ist interessiert an deiner ganzen Persönlichkeit. Am wenigsten an deinem Dienst. Am meisten an deine Beziehung zu ihm. Manchmal denken wir, dass durch Leistung und Dienst an Gott wir schaffen das, dass wir ankommen. Nein, sondern Beziehung, eng sein, Gemeinschaft, Intimität, inwendig sein mit Gott. Wow, ich kann so viele Begriffe sagen, ne? Oder? Ich staune. Come on. In seine Gegenwart kommt Salbig auch. Ja, come on. Aber ihr Lieben, es ist wirklich so. Also in der Heiligen Schrift heißt es, Gott verspricht dir, wenn du gerecht vor Gott lebst, mit ihm, weil du, wenn du begnadigt worden bist, aus Gnade gerettet, Gott verspricht, dass wir eines Tages die Menschen, die im Herrn sterben, selig sein werden und sie werden ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke werden sie begleiten. Eines Tages. Aber ich brauche es heute. Ich brauche heute Friede, damit ich mich konzentriere. Ich brauche heute Gelassenheit, damit ich fruchtbar in meinem Leben sein kann. Und Gott verspricht uns. Und ich werde meinen Haupttext vorlesen in Matthäus, Vers, Kapitel 11. Fängt an mit kurzes Danksagung und Lobpreis Jesu, seinem Vater gegenüber. Genauso wie heute. Friedel hat mit Danksagung angefangen. Das ist immer gut. Nicht mit Murren und sondern danke, Papa. Ich kann schreien wie die Wilden. Wirklich, yeah, danke. Aber heute Morgen, du hast das auch sehr gut gemacht, ne? Hier in die Ecke. Mit Danksagung. Auf einmal, ich weiß nicht, inmitten, einfach so, Jesus in Kapitel Matthäus 11, Vers 25, sagte, in jeden Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach, hey, gib mir das Wort, gib mir das Mikro, ne? Jesus ergriff das Wort und sagt, er redet nicht zu den Menschen, ergriff das Wort mit den Menschen, aber er zeigt, schaut nach oben und sagt, ich preise dich, Vater, der Himmel, der Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es Einfältigen aber offenbart hast. Jesus preist seinen himmlischen Vater für etwas, was unmittelbar in wenigen Sekunden sagen wird und offenbaren wird vor seine Jünger, seine Nachfolger, seine Nachahmer. Und das ist ein Grund zu danken, weil dieses himmlische Versorgungsprogramm für Geist, Seele und Leib, der Wiederherstellung, Erfrischung, Erquickung, ist von den klugen und gelehrten und die weisen Menschen versteckt. Und deswegen holen sie sich das woanders, weil sie brauchen es genauso. Aber Jesus kommt und offenbart das zu seinen Jüngern, zu seiner Gemeinde. Und das ist Hammer, dass Gott speziell etwas für seine Kinder vorhat. Und in Vers 28, Kapitel 11, sagt er folgendes. Kommt zu mir, alle ihr Geplagten, Schlachter sagt, Mühseligen und Beladenen, und ich will euch erquicken, erfrischen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig. Und ihr werdet und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist, drückt nicht und meine Last ist leicht. Das ist die Zürcher Übersetzung, der ganze Text. Ihr lieben Geschwister, Jesus sagt, das, was er jetzt erzählt, ist eine Offenbarung an seinen. Etwas, was versteckt von anderen Menschen ist. Aber das ist eine Erfrischung für den Laufen unseres Lebens, wenn wir mit Gott gehen und wenn wir ihm dienen. Dass wir nicht erschöpft, dass wir nicht ausbrennen, dass wir nicht matt werden, dass wir nicht verrückt werden, wenn du möchtest, sondern dass wir frischen Geiste bleiben. Und das Erste, drei Sachen müssen wir bedenken. Es gibt drei Begriffe, die ich heute Morgen euch aufs Herz legen möchte. Das Erste ist komm, zweites nehm und das Dritte ist lernt. Und so oft vermischen wir auf alle Ebenen die Sachen. Das Erste, kommt zu mir, nicht in die Gemeinde. Die meisten Menschen denken, dass sie, wenn sie in die Gemeinde kommen, kommen sie zu Jesus. Aber das heißt längst nicht, dass du bei Jesus angekommen bist, wenn du eine Gemeinde dich angeschlossen hast. Aber heutzutage, das ganze Philosophie ist, wenn ich einen Freundeskreis finde, ein Club, Deutschland zum Beispiel ist auf Clubsbasis gebaut. Es gibt Club für Pudel, für Seelachs-Leute oder für alle möglichen Clubs. Und die Leute sind in Clubs orientiert. Ist das genauso in der Schweiz? Wir Christen in Gemeinden. Weil in der Gemeinde bin ich nicht allein. Da gibt es auch Beziehung, da gibt es Gemeinschaft. Manchmal haben wir auch Gemeindereise oder Gemeindecamps. In der Gemeinde gibt es auch Horten, Kindergarten für die Kinder, für gute Arbeit für die Teenager, für die Senioren. Alles, was nötig, alles, was du brauchst, ist hier in der Gemeinde. Man kann die Gemeinde ganz Leben lang genießen, aber Jesus nicht kennenlernen. Und deswegen Jesus, aber ich wollte aber anders sagen. Wenn du Jesus kennenlernst, dann gelangst du in die Gemeinde. Genau. Und zweitens, du willst die Gemeinde lieb haben. Menschen, die Jesus nicht kennen, können auch die Gemeinde nicht lieben. Die genießen, die saugen Kraft, Energie, Aufmerksamkeit. Pastor, kannst du für mich beten? Das haben wir so viele Leute bei uns in Bulgarien. Aber wenn du Jesus kennst, willst du die Gemeinde lieben. Und lieben bedeutet nichts gegen die Gemeinde reden. Weil du redest gegen den Leib Christi. Und wenn ich die Gemeinde betrüge, betrüge ich mich selbst. Dass es geht um den Menschen, die Mitglieder der Gemeinde sind. Nicht Mitglieder administrativ, sondern Mitglieder im Geist. Hand, Nase, Haare vermischt oder beziehungsweise angeschlossen und miteinander in Bewegung gesetzt. Also ihr Lieben, wir sollen zu Jesus kommen, weil er der Schöpfer, er der Quelle alle unsere Bedürfnisse ist. Und er sagt alle, alle. Nicht alle werden kommen, aber alle sind eingeladen. Alle zu mir, zu Jesus. Kommt alle zu mir. Halleluja. Alle, die mühselig oder müde oder matt und beladen sind. Wisst ihr, dieses Problem, dass wir müde werden und Jesus brauchen und eine Lösung von Gott gab es auch damals, wo Jesus auf dieser Erde war. Es ist nicht was Neues. Burnout ist nicht eine neue Krankheit. Trotz der letzten Zeiten durch den Stress wird immer stärker und stärker und stärker. Tinnitus. Und alle diese Stresskrankheiten, die immer wieder zu treffen sind, immer mehr zu treffen sind, da gab es diese Belastung auch damals. Menschen, die keine Zeit für nichts hatten. Interessant, zwei Bibelstellen im Leben von Jesus bezeugen dafür. In Markus 3,20. Hier heißt es, und er kam in ein Haus und wieder versammelte sich ein Volk, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. So busy, so beschäftigt, so ausgeführt, sie konnten man nicht mal Brot essen. Das ist eine alte Redewendung. Wir haben keine Zeit, Brot zu essen. Das gibt es auch in unserem Volk. Ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit, mal Brot zu essen. Können wir vorstellen, wie der Alltag bei den Menschen ausgesehen hat? Und nicht einmal, zweite Mal passiert, zumindest zweimal hier in der Bibel wird dafür gesprochen, in Markus 6, 31, das Gleiche. Und dann Jesus hatte die Lösung. Wir müssen nicht einfach so leben, sagen, Mensch, ich habe keine Zeit, nicht für mich, nicht für meine Frau, für die Kinder, weniger noch für die Gemeinde, ich habe nicht mal Zeit für mich selber. Oh, da bist du richtig im Problem. Weil Jesus findet die Lösung. Ich sage, weil die sollen zu ihm kommen. Jesus sagt hier an seine Jünger, und er sprach zu ihnen, kommt allen an einen abgelegenen Ort. Films, zum Beispiel. Oder Fulms. Fulmsberg. Fulmsberg, genau. Naja, Schikaba Sondoketif. Okay, alles klar. Okay, kommt alle an einen abgelegenen Ort und ruht eine Weile. Das sagt Jesus, nicht der Pastor, nicht die Sekretärin der Gemeinde, denn viele kamen und gingen, mein Gott, viele kamen und gingen, das ist ein Abrahams Haus, rein und rein, und sie hatten nicht mal Zeit zu essen. Das ist Katastrophe. Und Jesus hat es gesehen, sagt, Mensch, die werden nicht lange aushalten können. Leute, kommt mit mir, ich gehe auch mit. Denkt nicht, habt kein schlechtes Gewissen, weil ihr ein bisschen Ruhe habt, ich komme mit, oder? Ich bin dabei, ich bin mit euch. Das ist Jesu Entscheidung, Jesu Lösung. Einfach abzuschalten, einfach raus, Tür abschließen, Auto rein, Moped rein, Fahrrad rein oder zu Fuß auf dem Berg und allein sein mit Jesus. Keine Menschen, wo du dienst, keine Menschen, die du bedienst, keine Aufgaben für kurze Zeit, für eine Weile. Und ihr werdet Ruhe finden, sagt er. Kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, ihr werdet Ruhe finden. Aber das ist eine kurzzeitliche Lösung. Wenn du wirklich nicht mehr kannst, komm, schnell, das ist Schnellzucker, raus, und damit du wieder Energie bekommst, Schnellzucker. Aber was ist, wenn ich langfristige Ruhe, Gelassenheit, aus der Ruhe hinaus Gott dienen möchte? Das ist was anderes. Jesus sagt Folgendes dann. Also ich das läuft gar nichts. Das ist 10 Minuten, oder? Oder vermutlich. Ah, das sind Minuten. Dachte, wo sind die Sekunden, dann die Minuten, aber das sind 10 Minuten. Gut, da muss ich schnell weitermachen. Und dann, also, wenn ich aber langfristig es haben möchte, dann lief die Musik anders. Jesus sagt, nimmt mein Joch auf sich. Aber ich möchte auch ganz kurz etwas zeigen. Beladen, müde oder beziehungsweise mühselig und beladen. Mühselig oder müde bist du auf physische Arbeit. In Bulgarien die Menschen, die 70-Jährige jetzt sind, die sind verkrümmelt, Hände Arthritis, krumm, Haut tiefe Falten, trockene, dunklere Haut, nicht weil sie dunkel sind, es ist dunkel durch die Sonne geworden. Die physische Arbeit kann deinen Leib etwas gebrechlicher machen und verformen, aber die können nicht deine Seele antasten. Deine Seele wird angegriffen durch menschliche Beziehung und durch eine bestimmte Frist oder Zeit, die du erfüllen musst. Du bist gestresst, um etwas zu erfüllen. Du hast eine Endzeit, da musst du hin. Sonst der Chef schmeißt dich raus. Und das macht uns wirklich. Da kann man richtig, den inneren Motor kann einfach überhitzt werden. Die Teile verschliffen, Burnout, psychische Störungen wegen den Stress. Physische Arbeit auf dem Berg mit den Sense, 100 Jahren passiert nichts an die Seele. Nur alt. Aber Stress macht das ganze innere Motor kaputt. Und deswegen, wir müssen es lernen, langfristig eine Art des Lebens führen in Christus, ohne dass wir aufhören zu dienen, sondern zu leben mit Gott, sondern einfach anders zu leben. Jesus sagt, komm zu mir und nimm mein Joch auf mich. Jetzt, Jesus gibt dir auf dich ein Joch. Und du denkst, der Joch drückt nach unten. Der Joch begrenzt. Er bringt mich eng mit jemandem, der mit mir zieht. Das ist mir zu eng, das begrenzt mich. Ich sage, nein, mein Joch ist leicht. Warum ist sein Joch leicht? Erstmal, was ist sein Loch? Joch, nicht Loch, Joch. Erstmal, sein Joch ist seine göttliche Herrschaft. Gott ist der Herr in meinem Leben, nicht ich. Nicht was ich will und segne meine Pläne, sondern was ist dein Plan, was willst du, Herr? Zweitens, sein Joch ist ein Wort, den wir erfüllen. Aber diesen Joch drückt nicht, weil sein Wort ist von oben herabgekommen. Und sein Wort, wenn wir es leben, bringt uns nach oben und nicht nach unten. Von oben herabgestiegene Wort hebt uns nach oben, Jairo, hochheben. Zu Gott. Und das bringt ihn zu ihm hin. Und das unterdrückt uns nicht. Also zuerst sein Joch auf uns nehmen. Und sagen, Herr, du regierst mein Leben. Du kümmere dich bitte, wie ich lebe, wie ich mich fühle, was ich habe, was ich nicht habe, was ich noch ändern muss. Ich gebe dir alles hin. Und Gott als Herr deines Lebens, er ist daran interessiert, seine Investition in dir gut zu bedienen. Zweitens, also nimmt mein Joch, das erste, mein Joch. Das ist also, komm, nimm und das dritte, lernt von mir. Lernen. Also in der Schweiz, auch in Westeuropa, die Leute studieren so viel und lernen so viel, auch in Bulgarien jetzt, die neue Generation, es gibt kein Mensch mehr, der keine Hochschule fast hat. Jeder muss eine Hochschule, einen Master haben, sonst kannst du keine Arbeit finden. Aber sobald wir in die Gemeinde kommen, hören auf zu lernen. Wir gehen in die Gemeinde. Wir hören, aber wir lernen nicht. Ihr sagt, lerne. Ihr sagt, Gott gib mir die Ohren einer Lehrlinge. Jemand, der lernt. Ihr sagt, lernt von mir. Lernt. Sind wir lernfähig? Wollen wir lernen? Oder nur Gottesdienst genießen? Oder wir studieren und lernen dabei. Lehren durch Nachahmen oder durch Copy-Paste. Wir schauen, was Jesus tun und tut und wir tun das Gleiche. Er schaut, was Vater tut und tut das Gleiche. Wir schauen, was Jesus tut und wir tun das Gleiche. Lernen. Und es gibt so viele Bibelstellen darüber, von Jesus zu lernen, aber ich habe keine Zeit jetzt. Deswegen werde ich nur zwei kurz vorlesen. Johannes 13, 15. Denn ich habe dir ein Beispiel gegeben, dass du tust, was ich dir geboten habe. Das, was ich dir beigebracht habe, tu es. Tu, was Jesus in seinem Leben tut. Johannes 2, 6. Wer sagt, er bleibt in ihm, der muss selbst wandeln, wie Christus gewandelt ist. Also wir lernen von Jesus. Und die beste Möglichkeit ist geschrieben in 2. Korinther 3, 18. Wir betrachten die Herrlichkeit Gottes jeden Tag. Wir schauen auf Jesus hin. Der Herr ist immer vor meinen Augen. Ich schaue auf ihn hin. Ich lebe ausgestreckt zu Gott. Von ihm kommt die Quelle des Lebens. Und ich werde verwandelt nach seinem Bilde. Das ist in 2. Korinther 3, 18 sogar, steht geschrieben. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir lernen dadurch, wie er ist. Wir lernen von ihm. Aber was lernen wir? Sanftmut und Demut. Weil ich sanftmütig und demütig bin, sagte er. Wenn ihr letztendlich Ruhe möchtet für euer Leben, braucht ihr Sanftmut und Demut. Das ist die Anweisung Jesus. Nicht in dem Sinn geistliche Kampfführung, nicht in dem Sinn Geistesgaben andere, aber wenn es um ruhiges Leben geht, der langfristig Gott dienen kann, so ein Marathonweise und nie auszubrennen, nicht matt zu werden und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig, ich will nicht mehr, sondern dass du frisch bleibst bis ans Ende. Da brauchen wir wirklich diese zwei göttliche, geistliche Eigenschaften entwickeln, damit wir in diesem Geist auch Jesus dienen. Und das sind Jesu Eigenschaften. In Zacharia, in Jesaja, Jesus wird als der Friedenfürst uns vorgestellt. Auch in Zacharia wird es als sanftmütig uns vorgestellt. Sanftmütig. Und es gibt so viele Bibelstellen, was Gott für die Sanftmütigen macht. Was macht Gott für die Menschen, die sanftmütig sind? Also Hammer, was für Versprechen für sanftmütigen Herzen sind. Sanftmütigen sind nicht Menschen, wo du sie aufstellst, wie Schlaftablette, da stehen sie. Machen gar nichts. Nein, die Sanftmütigen sind Menschen, die Jesus auch mit Sieg schmückt oder krönt. Die werden die Land besitzen. Das sind keine Schlaftabletten, sondern Menschen, die willig sind, etwas für Gott zu tun, aber haben eine wunderbare, demütiger, hingegebener Geist. Lernt von mir. Wenn wir anfangen, von Jesus diese zwei Eigenschaften durch Copy-Paste, durch probieren, Fehler zu lernen, werden wir richtig in unserem Leben langfristig in die Zukunft Friede haben. Friede, die nie aufhört. Es werden von außen toben, werden wir durch den Todestal gehen, aber unsere Seele, Geist und Leib wird geschützt, weil seine Eigenschaften in uns sind. Denkt ihr, dass Jesus am Ende seines Lebens frustriert, kaputt, enttäuscht gewesen war? Aber ich kann euch sagen, wie viele alte Pastoren in Ruhestand enttäuscht und verbittert sind. Und das darf nicht sein, das ist nicht nötig. Man kann es. Ein gläubiger Mensch kann alles haben, kann auch einen Dämon haben. Egal was du, kann er haben. Er glaubt dafür, er arbeitet dafür, kriegt es. Aber es muss nicht sein, weil Jesus sagt, du wirst Frieden und Ruhe finden. Ruhe ist ein geistliches Environment. Umgebung. Eine geistliche Landschaft, eine geistliche Klima. Ruhe im Geist. Alle haben sich Jesus bewundert und du kannst bewundert werden. Und Menschen können Jesus durch dich finden, weil die Friede Gottes zeigt uns den Weg zum Heil und zeigt auch anderen Menschen den Weg zum Heil. Und ich schließe, weil meine Zeit vorbei ist, ich schließe mit einer letzten Bibelstelle. Wenn du richtig darin wächst, von Jesus lernst, kommst, nimmst, lernst und wächst darin, in diese zwei Eigenschaften, Demut und Sanftmut. Du wirst ein Mensch des Sanftmut werden. Ein Mensch der Erquickung, der Erfrischung. Und selber wirst du ein Mensch, der Erfrischung bringt, werden. Genauso wie Philemon. Von ihm Paulus sagt, und damit schließe ich auch, sagt, denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen, Philemon. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt, erfrischt worden, liebe Brüder. Ein erfrischter Mensch, ein erquickter Mensch, ein gelassener Mensch, ein Mensch voller Ruhe kann andere Menschen anstecken. 5 Minuten reden und du fühlst dich erquickt. Das ist das Herz und der Dienst der Erfrischung. Und das können wir alle haben, wenn wir in der Friede Gottes leben. Das hat nichts mit unserer Arbeit, Stress und alles zu tun. Es ist ein Ort der Intimität mit Jesus und Gemeinschaft mit Gott. Und das ist unser Segen. Wenn du Jesus nicht kennst, Jesus ist der Friedefürst. Nicht jemand, der ein Kurfürst regiert, jemand, der kommt und dir Friede schenkt. Friede, der für immer bleibt. Eine geistliche Frucht, die auch entsteht. Und wir können dafür Danke, Herr, sagen. Amen. Vater, ich bitte dich, dass du jeder einzelne Mensch, der hier ist, vielleicht auch jemand zum ersten Mal, zeigst und eine Offenbarung gibst, ein offene Augen schenkst, zu sehen, wie du bist. Du bist ein liebender Vater, von dem keine Strengheit, keine Strafe kommt, sondern Gaben. Gaben vom Himmel, die kommen, um uns zu segnen. Und um uns zu verändern. Es ist eine Entwicklung, Erziehung durch Segnen. Und wir werden nie mehr das Gleiche sein. Vater, ich bitte dich, dass jeder Stress, Ausnutzung, jede Sorge, Unruhe, Burnout, Depression, alles, in dem viele Menschen versenkt worden sind durch die Jahre, trotz dass sie gläubig sind, dass sie heute anfangen, anders zu ticken, anders zu denken, zu Jesus kommen, nehmen und lernen. Vater Gott, ich bitte dich, dass du einfach, ja, was soll ich sagen, Menschen so berührst, dass ihr Leben und Zukunft sich ändert. Und dass sie ein langes Leben mit Jesus haben. Leben, in dem sie wirklich nicht ausgenutzt sind, nicht ausgefressen sind oder einfach bloßgestellt sind irgendwann, sondern wirklich reichlich beschert sind und in eine Frische in die Ewigkeit hineingehen. Und frisch und munter bis tiefsten Alter Gott verherrlichen, dir dienen und immer noch reichlich haben, andere zu segnen. Halleluja. Im Namen Jesu, Vater Gott, Friede. Die Friede Christi, die kein Verstand übersteigt und versteht, soll hineinkommen und unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Gedanken der Unruhe, Angst, Sorge. Vater Gott, ich bitte dich, dass du kommst und lehre meine Geschwister. Lehre du sie. Also wir als Pastoren, wir lehren die Geschwister. Aber Herr, von dir lernen, persönlich, nimm sie an die Hand. Hast du Jesus an die Hand genommen? Er möchte, dass du Hand an Hand mit ihm gehst und dass er dir selber beibringt, in deinen Alltag, in deine Gemeinschaft mit ihm, in deinem Wandern mit ihm, einfach wie du in seine Ruhe hinein wandern kannst und lebst. Halleluja, Vater Gott, ich segne meine Geschwister. Ich segne sie mit Frische, mit Erquickung, mit Gelassenheit in Jesus. Dass sie einfach an ein ödes Ort gehen und mit dir und von dir belehrt werden. Und das ist ein Raum der geistlichen Intimität mit Jesus. In dein Haus, da wo du bist, du kannst mit Jesus inwendig werden und er wird dich erfrischen. Er hat sich für seine Jünger gekümmert und er kümmert sich auch für dich. Er ist nicht interessiert an einen Diener, der kaputt ist, der nie von ihm verlangt worden ist, dich kaputt zu arbeiten. Und er sagt, ja, was machst du denn jetzt? Warum? Es gibt einen besseren Weg. Komm mit mir. Komm. Nimm und lerne von mir. Vater, ich bitte dich, dass du diesen Wort heute tiefst versiegelst in Menschenseelen und sie anfangen, darüber zu denken und etwas zu ändern und ein richtiges göttliches Ergebnis anzukommen. Dass sie schließlich gesegnet werden, so wie es heißt. Schließlich, letztendlich gesegnet werden. Halleluja. Be blessed, seid gesegnet, Gott liebt euch. Halleluja. Es war schön, mit euch zusammen zu sein. Amen. Halleluja.